Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 3. Dezember 2009 ist Werner Redin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwoch Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff jetzt 88,0. Und los geht's mit der Musik.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 zu der Sendung Esperanto-Welle on No Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio sind heute wieder René, Werner und Werner vom Esperanto-Verein und wir bringen heute unsere Sendung quer durch das Esperanto-Land. Und zwischen den einzelnen Beiträgen immer eine musikalische Pause. Heute haben wir als Pausenmusik ausgewählt eine CD mit österreichischen und preußischen Märschen. Mal was ganz anderes. Sie brauchen aber nicht vom Sofa springen und Stamm stehen, sondern nur gut zuhören und sich bei der Musik ausruhen. Also, wir fangen also mal an. Wie immer, Werner, was gibt's Neues aus unserem Esperanto-Verein Neubrandenburg?
Ja, der Esperanto-Verein Neubrandenburg ist immer aktiv. Wir sind ja auf verschiedenen Ebenen immer da und immer präsent. Unser letztes Treffen, das war ja in Güstrow. Wir vereinigen mitunter ein Landestreffen Mecklenburg-Vorpommern mit dem unseres Esperanto-Vereins. Das hängt damit zusammen, damit wir nicht uns an Terminen überfrachten. Jedenfalls ist unser Esperanto-Verein nach Güstrow gefahren, so viel wir teilnehmen wollten. Wir haben dort verschiedene Vorträge uns angehört, und zwar über die Esperanto-Pioniere, die vor über 100 Jahren in Mecklenburg angefangen haben mit Esperanto. Wir haben einen Autoren zu wohnen in Schwerin, und er hat über die Marie Hankel und Gotthilf Selin sowohl ein Video als auch das Buch vorgestellt und hat dort alles zusammengetragen, was die gemacht haben, diese beiden, und in welchen Ebenen sie aktiv waren.
In welchen Jahren war das eigentlich?
Das war 1905.
Aha.
Beide waren 1905 tätig. Der Gotthilf Selin entstammt einer Akademikerfamilie, und die Marie Hankel war, ja, der Ehemann war auch ein Akademiker, ein Mathematiker, Physiker. Sie sind dann nach Dresden irgendwann übergesiedelt. Sie kam selber auch aus guten Verhältnissen, wie man damals sagte. Und zwar kommt sie aus der Familie Dippel. Die ist bekannt gewesen, sie haben Agromaschinen hergestellt.
Mhm.
Die Alten kennen das vielleicht noch, Dippel-Maschinen und so weiter. Daher stammte sie.
Ja, ich habe gehört, die waren aus Quedlinburg, ne?
Von Quedlinburg, ja.
Ich muss mal meine Frau fragen, die ist ja in der Nähe da geboren und in Quedlinburg hat sie gelernt. Vielleicht kennt die den Namen, vielleicht existiert der Name.
Ja, ja. Der Ralf Kruse, so heißt der Buchautor, der hat also alle möglichen Dinge zusammengesammelt, was über diese Dame und über den Herrn irgendwie zu erforschen war. Und es gibt auch noch Nachkommen und der Schweiz und weiß ich wo. Und die hat er interviewt und auch mal eingeladen, also ganz toll. Also das war das eine Thema. Ein weiteres Thema war, wir hatten einen Gast aus Ostfrankreich, ein Laurence Philippe, ein Cousin von René, ein Namensvetter, der berichtete über seine Aktivitäten aus der französischen Esperanto-Bewegung. Er ist dort tätig als Pädagoge und unterrichtet in Esperanto-Kursen. Dann haben wir noch einmal zurücküberblickt, was war in Schwerin los in diesem Jahr, Buga 2009. In Schwerin ein Film darüber, über die Esperanto-Führungen, die im Laufe der Ausstellung gelaufen sind. Wir hatten ja einen offiziellen Esperanto-Führer dort. Und er hat fast jede Woche ein, zwei Führungen in Esperanto durchgeführt. Für Deutsche, für Gemischte und total für ausländische Esperanto-Gruppen. Ein nächstes Thema war ein Film über die Organisation, politische Organisation Europa Demokratie Esperanto. Ein Film aus der Europawahl, aus dieser Information zu den Europawahlen. Wir haben das ja schon öfter hier an dieser Stelle erwähnt. Es ist also eine politische Organisation, die ganz deutlich sagt, wir sind dafür, mal über das Thema Esperanto zu sprechen in der EU. Und sie haben erfolgreich teilgenommen, haben aber natürlich keinen Platz ergattern können. Das ist so einfach nicht. Aber sie haben jetzt ein Mandat aus Frankreich, aus Deutschland, um eben in Straßburg und in Brüssel sozusagen tätig zu sein und die Aktivitäten zu bündeln, die sich mit Sprache beschäftigen. Ein anderes Thema war ein Film über eine Esperanto-Veranstaltung in Düsseldorf, das nennt sich Internacia Festivalo, Internationales Festival der Esperanto-Kultur, hat Peter Kurz gegeben. Und dann kamen wir auf die Idee, weil es so wunderschönes Herbstwetter war, was wir sonst nicht machen, weil wir Güstrow ja immer gut kennen. Nicht immer, sondern weil wir öfter da schon gewesen sind. Aber auf einmal sagten einige, wir wollen doch nochmal zum Dom. Wir möchten den schwebenden Engel haben mit dem Gesicht von Käthe Kollwitz. Wir wissen, der Original-Engel ist verschwunden. Man hat aber herausgefunden, wo die Form ist. Die wurde wieder neu gegossen und wieder angebracht. Der dortige Führer in der Kirche erzählte uns dann auch die Episode von Helmut Schmidt und Erich Honecker, die dort in der Kirche im Dom waren, was da so passiert war.
Aber sag mal, du hast eben gesagt, der wurde gegossen. Ich dachte, der wäre aus Holz.
Nein, das ist ein Guss.
Ach, ist ein Guss.
Ein Bronzeguss. Mhm. Richtig schwerer Engel mit dem Gesicht, wie gesagt, von Käthe Kollwitz, die genau zum Ende des Krieges verstarb. Sie war ja Ostpreußin, aus Königsberg. Naja, und das hatte eben, das ist ja die Ernst-Barlach-Stadt, Güstrow. Und dann hatte das wollte ich noch schnell sagen, Helmut Schmidt gesagt, Moment mal, der Engel hängt jetzt da, der hängt doch mal da. Da musste dann der Propst geholt werden. Ja, das stimmt. Irgendwann vor dem Krieg hängt der Engel an einer anderen Stelle des Domes. So, der DDR-Zeit hing er. Und nun ist er wieder dorthin gekommen, wo er vor dem Krieg hing. Die Nazis haben ihn ja entfernt oder weiß ich, was da alles war. Also ist ein Thema für sich. So, das war sozusagen die Episode des Esperanto-Vereins von Brandenburg für November.
Und wir haben schon 7 Minuten.
Und wir haben schon 7 Minuten, dann denke ich, hören wir uns einen Marsch an.
Dann marschieren wir jetzt in die Pause, aber nur ein paar Sekunden. Ne?
Genug marschiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind beim Esperanto-Verein Neubrandenburg. Sana, du hast einige Veranstaltungen genannt. Gibt es denn in diesem Jahr überhaupt noch was oder ist schon zu Ende?
Aber selbstverständlich, wir haben ja jetzt gerade erst Anfang Dezember und der erste Advent ist gerade vorbei. Wir haben in diesem Jahr unser Esperanto-Verein oder eine Gruppierung von uns, alle können wir leider nicht mitnehmen. Wir fahren zum zentralen Esperanto-Fest nach Berlin. Vor einiger Zeit wurde unser Esperanto-Haus dort eröffnet. Und aus diesem Grunde, weil das eine sehr wichtige Sache für uns war, hatte man polnische Politiker und auch die aus Berlin-Lichtenberg eingeladen. Und daraus erwuchs die Idee, einen gemeinsamen Samenhoftag zu feiern in Berlin. Und zwar in Lichtenberg, aber nun reicht dieses Esperanto-Haus nicht aus. Da sind wir in einer Oberschule, in der Max-Tauf-Aula.
Taut-Aula.
Und werden da also dann das Esperanto feiern mit der polnischen Botschaft, dem polnischen Esperanto-Verein, der Deutsche Esperanto-Bund. Und wie gesagt, auch unsere Freunde werden hinfahren. Es wird Professor Hase sprechen von der Uni Tübingen zu 150 Jahre. Ludwig Samenhoff, unser Initiator des Esperanto. Es wird Konzert geben, es wird jüdische Musik dort vorgeführt. Es wird ein Bücherstand sein, es wird Platz sein für persönliche Gespräche und so weiter. Wir freuen uns, die Brandenburger fahren schon vormittags ab und kommen dann in der Nacht zurück, in der Nacht dann zum Samstag. Das ist die Feier selber am 18. Dezember. Und da freuen wir uns alle schon drauf, die dann teilnehmen möchten. Wir werden das auch nutzen, um ein bisschen Berlin, also ein Stückchen von Berlin kennenzulernen. Wir wissen ja, dass Berlin sich in den letzten 20 Jahren gewaltig verändert hat und das gucken wir uns an, also ein Teil davon. Ja, und dann ist das Jahr eigentlich zu Ende und dann ist das nächste Jahr schon wieder im Anrollen. Nicht? Terminmäßig haben wir das nächste Jahr schon ausgeplant, das werden wir dann aber in der Januarsendung machen.
Ja, und mit diesem Bericht über Güstrow hast du eigentlich schon Lama auch schon erledigt,
oder? Nein, eigentlich noch nicht.
Nee?
Über Lama ist zu sagen, das fand ja in Güstrow statt.
Ja.
Da wurde der Landesvorstand gewählt. Wir haben also eine Wahl gehabt, das war ganz wichtig. Es gab da kleine Veränderungen, aber wichtige Veränderungen unseres Vorstandes. René, wer ist der Vorsitzende des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, der natürlich.
Und der Stellvertreter ist Franz-Peter Kurz aus Schwerin. Dann haben wir noch andere Mitglieder, aber wir mussten nämlich einen neuen Schatzmeister wählen. Werner, weißt du, wer der neue Schatzmeister ist?
Ja, das muss ich wissen. Der saß mir gerade gegenüber oder neben mir bei der Wahl. Das ist unser René, der hier heute an der Technik sitzt.
Ja, genau.
Und der aus Neustrelitz hergekommen
ist. Der ist aus Neustrelitz und kommt immer zu uns her. Nach
René, hast du dich schon mit deinen neuen Aufgaben irgendwie vertraut gemacht?
Ich habe schon die Unterlagen von Werner zeigen lassen.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, die wollen nicht interna hier ausbreiten, aber Schatzmeister bedeutet, dass ich für das Guthaben einer Menschengruppe zuständig bin.
Und das darf ja gerade stehen.
Darf kein Cent anschließend fehlen. Das ist schon eine Verantwortung.
Ja, ein Cent würde ich ihm noch zugeben.
Nein, auch ein Cent darf man nicht. Beim Schatzmeister nicht. Nein. Das kann man bei einer Familie machen, dass man sagt, na ja und so. Aber so darf das, muss das ganz exakt sein. So, das war also die Wahl. Sie verlief sehr harmonisch, sehr, was ja nicht selbstverständlich ist. Bei der kleinen Esperanto-Bewegung gibt es durchaus Meinungsverschiedenheiten, aber hier lief das so, wir haben also eine Kontrollgruppe, wir haben eine Schiedskommission und so läuft das also jetzt weiter in den nächsten Jahren. Normalerweise haben wir alle zwei Jahre so eine Wahl, aber es gibt noch weitere Beschlüsse, dass wir ein neues Girokonto einrichten, dass wir die Gemeinnützigkeit beantragen, eventuell auch die Registrierung als eingetragener Verein im Amtsgericht Neubrandenburg. Wir haben eine neue Satzung beschlossen und wir haben die Termine für 2010 beschlossen. Das war also sozusagen das Programm des Landesverbandes, damit wir des Landesverbandes in Güstrow.
Ja, ich kann dann vielleicht mal schon das nächste Thema beginnen. Darum geht's ja, was gibt's denn zu berichten aus unserem Bereich Deutscher Esperanto-Bund und was ist aktuell und so weiter. Aus dem Deutschen Esperanto-Bund habe ich mal unsere Zeitschrift mitgebracht, Esperanto aktuell, die letzte Ausgabe. Und da ist etwas drin beschrieben, was Werner hier schon für den 18. April für Berlin angekündigt hat. Das hat es an anderen Stellen, eben terminmäßig, lässt sich ja nicht alles so auf den Dezember schieben, schon gegeben, zum Beispiel in München. Da gab es unter der Schirmherrschaft der Generalkonsulin für Bayern, Elsbieta Sobotka, die muss also aus Polen kommen, was?
Ja, der Name sagt das so, ja.
Ja, veranstaltete denn der Esperanto-Club München in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Liga zu Gast, ein Festabend im Kulturzentrum zu Ehren des Autors der internationalen Sprache, nämlich Dr. Ludwig Samenhof. Und die Generalkonsulin aus Polen würdigte in ihrer Ansprache die Verdienste Samenhofs, der vor 150 Jahren ja in Białystok geboren wurde, also anlässlich seines Geburtstages dann diese Festveranstaltung. Um die Schönheit und den Ausdruck, die Ausdruckskraft von Esperanto in literarischen Übersetzungen zu demonstrieren, trug dann ein Japaner, der japanische Chor unter der Leitung von Dr. Kim 6 Lieder vor, 5 davon in Esperanto, darunter auch eine Überarbeitung des polnischen Komponisten Chopin. 4 Lieder waren aus dem Japanischen übersetzt worden. Ebenfalls mit Esperanto beschäftigt sich auch das Satlon Ensemble. Agnieszka Hekiet sang Voyage 66, also Route 66. Und Frau Sobotka bezeichnete es als eine Auszeichnung für das Generalkonsulat und für sie persönlich, dass sie über diese Veranstaltung die Firmenherrschaft übernehmen durfte. Es würde dann noch, Michael Scherm würdigte dann in seiner Festrede Samenhofs Lebensleistung. Und der geniale Vordenker hat nicht nur eine Sprache geschaffen, sondern auch ein Konzept für eine universelle Weltanschauung entwickelt. Indem er auf alle Rechte an seiner Erfindung verzichtete, machte er die Sprache zum Eigentum der Sprechergemeinschaft und verhinderte so jede Einschränkung der Verbreitung von Esperanto. Mit dem ersten Esperanto-Weltkongress damals in Boulogne-sur-Mer und seiner Rede, in der Samenhof betonte, dass sie sich nicht Engländer mit Franzosen und Russen mit Polen, sondern mit Menschen mit Menschen getroffen haben, habe damals Samenhof eine Kultur des Weltbürgertums begründet. Das war mal ein Auszug aus dieser Festveranstaltung. Und wir werden eine ähnliche Veranstaltung ja jetzt am 18. Dezember erleben. Und wir haben wieder so an die 7 Minuten hier erzählt, Herr René, wir könnten den nächsten österreichischen oder preußischen Marsch hören.
Ah ja, dann marschieren wir jetzt eine Runde Nummer 2.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg.
Auf NDB Radio Treff 88,0.
Jawohl, und im Internet sind wir zu finden unter www.esperanto-nb.de. Ja, wir erzählen Neuigkeiten über die Esperanto-Welt, mal etwas ganz anderes. Vor kurzem, oder man ist jetzt in der EU dabei, eine neue gesamteuropäische Regierung zusammenzubringen. Darüber freuen wir uns sehr. Und zwar, der Chef ist auch wieder gewählt inzwischen, José Manuel Dorado Barroso. Er gehört zu den führenden Politikern, ein netter Mann aus Portugal, aber er hat etwas gesagt, was uns sehr verwunderte. Und zwar sagte er wörtlich, im Zusammenhang, welche Sprache soll Europa sprechen, er sagte, Europa würde Französisch sprechen, wenn Napoleon vor 200 Jahren seine Pläne realisiert hätte. Europa würde Deutsch sprechen, wenn Hitler gesiegt hätte. Europa würde Russisch sprechen, wenn Stalin Erfolg gehabt hätte, die Weltherrschaft zu erringen. Glücklicherweise sind sie alle gescheitert. Aus diesem Grunde haben wir jetzt das Recht, frei und demokratisch auf Englisch uns zu unterhalten, eine Sprache, die nicht aus einer Großmacht kommt. Und wenn man das so hört, Zitat Ende, dann denkt man, hast du eben richtig gehört? Englisch kommt nicht von einer Großmacht. Englisch, denn wir haben ja nicht gegen das Englisch, aber die EU muss sich sehr gut überlegen, ob sie diesen Weg weitergeht, aber das müssen die Demokraten dort entscheiden, von denen wir sehr viel Mut erwarten. Aber so zumindest kann man das nicht begründen. Eigenartigerweise bleibt das in der Öffentlichkeit unbeachtet oder ohne jegliche Reaktion. Es ist aber so viel Unsinn in dieser Sache und es hat sich so angehört wie früher. Die Sowjetunion hatte mindestens 150 oder 200 verschiedene Völker und dann hat man auch gesagt, Russisch ist die Sprache der Sowjetunion, ist die Sprache, die demokratische Sprache für alle Völker und diese Völker die haben gar nicht gemerkt, wie sie nach und nach russifiziert wurden. Und dann ging das noch weiter, Russisch, das ist dann in unserer Esperanto-Zeit im Anfang gewesen, 50er, 60er Jahre, Russisch die Sprache des Friedens, der Technik, des Fortschrittes, des Sozialismus. Und das ist auch eine neutrale Sprache gewesen, angeblich. Hier hat er ja der Barroso das richtig formuliert. Bloß beim Englischen hat er sich vertan. Die kommt nämlich aus einer Großmacht. Und es ist immer so, dass die jeweiligen Großmächte, egal wie sie aufgezählt wurden, dass diese Großmächte immer versuchen, ihre Sprache den anderen Völkern aufzudrücken. Gibt es dann tausend Begründungen, alle sind reich und alle können das machen. Und die Völker und die Menschen merken nicht, dass sie von der Großmacht vereinnahmt werden. Denn wer die Sprache gibt, hat die Macht. Alle anderen werden ausgegrenzt. Und das ist das Problem. Und mit diesem Problem beschäftigen wir uns seit 150 Jahren in der Esperanto-Bewegung. Das wollen wir am Rande zum Nachdenken.
Ja, liebe Hörer und Hörer, da war jetzt ein Teil Geschichte in diesem Beitrag mit drin. Und wieder aus unserer Zeitschrift Esperanto aktuell hat sich der Redakteur Alfred Schubert auch mitten im letzten Heft Gedanken zur Geschichte gemacht. Das sind zwei Seiten, die will ich Ihnen nicht vorlesen, Gott bewahre. Aber mal einige Gedanken da draus. Warum hat er sich Gedanken gemacht? Es geht darum, Damit Dokumente in der Zukunft existieren können, müssen wiederum zwei Voraussetzungen, er meinte also über unsere Esperanto-Geschichte, erfüllt werden. Zum einen muss man sie erstmal haben, zum anderen müssen sie aufbewahrt werden. Und die Voraussetzungen für die Aufbewahrung, die sind nicht immer so günstig. Wenn wir heute Dokumente aufbewahren, übermorgen kann sie schon der Nächste als, weiß ich was, in den Müll werfen, wenn er sie nicht den Wert nicht erkennt. Das ist also die Frage. Die Voraussetzung, erstmal Dokumente zu haben, schafft die Sprache natürlich selbst und solange Esperanto angewendet wird, werden auch Dokumente geschaffen. Und diese Dokumente brauchen natürlich auch zu bewahren, wenn man Geschichte erhalten will und die Aufbewahrung kostet natürlich Platz und Geld, wenn sie gut gemacht wird. Aber wie macht man das nachher? Er hat hier noch einiges dazu ausgeführt. Er weist aber darauf hin, auf einen Artikel in derselben Zeitschrift, da hat sich Herr Dr. Detlef Blanke mit diesem Thema beschäftigt und ausführlich dargelegt, wie er das sieht und wie es wohl am günstigsten aus seiner Erfahrung heraus, langjährigen Erfahrung wäre, diese geschichtliche Basis für das Existieren des Esperanto herzustellen. Das geht ja darum, eines Tages zu sagen, guck mal, was haben die damals gemacht, aber Dokumente und Archive sind ja auch immer dem Verfall und manchmal auch der Zerstörung unterlegen. Und so sind vielleicht aus meiner Sicht auch Denkmale oder Denkmäler und Straßennamen besonders wichtig. Und zunehmend werden auch diese geschaffen. Zum Beispiel ist in Herzberg gerade ein Denkmal im Aufbau oder ist es schon fertig?
Das wird eingeweiht. Das
ist eingeweiht.
Kurz vor Weihnachten.
Ja. Mhm. Das wäre so eine Sache. Und man hat auch Plätze inzwischen und Straßen nach Esperanto oder nach Frau, zum Beispiel, wie hieß sie noch, die aus Schwerin, Frau?
Marie Hankel.
Marie Hankel gibt es in Dresden schon eine Straße, ne?
Das ist eine Straße, sowohl in Schwerin als auch in Dresden.
Und zum letzten Weltkongress in Bialystok, glaube ich, gab es auch ein Esperanto-Denkmal dort.
Ja, in Bialystok ist sogar ein Esperanto-Zentrum eröffnet worden in einer Villa. Ja. Aber die waren ja wirklich, ich weife so ein bisschen ab.
Ach, ja, mach.
Die Polen haben, mitunter sind sie sehr stürmisch in ihren Manifestationen für Esperanto und dann sind sie auch ganz schnell wieder von ab. Und haben die Esperanto-Freunde in Bialystok anlässlich des Weltkongresses etwas Pfiffiges gemacht. Sie haben empfohlen, eine Art Esperanto-Kulturhaus zu machen, aber haben gesagt, verbindet das doch mit anderen Kulturen.
Ja.
Und das haben sie wunderbar gemacht. Das ist in dieser russischen Esperanto-Zeitung wunderbar dargestellt. Und zwar ist das ein internationales Kulturzentrum geworden, wozu auch Esperanto gehört.
Ja,
also nicht nur für Esperanto, sondern für alle möglichen Kulturen. Da waren in diesem Jahr schon Tibetaner und andere Völker, Tibetaner aus China bzw. Indien. Die sind ja zum Teil im Exil. Und es gibt auch andere Völker in Polen. Es gibt Ukrainer, es gibt Weißrussen, es gibt Tataren. Das ist eine alte Geschichte. Und die werden dort alle erst zu Hause finden und dann hat aufgeführt.
Ich finde das auch sehr günstig und effektiv, wenn man ein Gebäude nicht nur für einen Zweck nutzt,
ganz
sondern
genau.
für mehrere.
Ganz
es
genau.
ist dadurch ja gesichert, dass mehr Leben in diesem Gebäude
ja.
ist und dass immer wieder was passiert. Ne?
Mhm.
Ja, und nicht nur allein Esperanto. Gut, das war mal etwas für Geschichte des Esperanto. Ich habe dann, hast du jetzt als nächstes?
Ich hätte noch eine kleine Sache,
ja.
auch aus der Zeitung Onto der Esperanto, die heißt ja ähnlich für unsere Radiosendung.
Ja.
Sie kommt aus Russland, aus Königsberg. Und da wird eine Sache berichtet aus der EU von Brüssel, und zwar ein französischer Minister, in weiß ich nicht genau, wie das ausgesprochen wird, Lelouch, ein begeisterter Kämpfer für Englisch, seitdem Deutschland vereinigt ist. Früher haben die Franzosen sehr für Französisch gekämpft. Nun ist Deutschland vereinigt seit 20 Jahren, und nun sind die Franzosen nun nicht mehr so sehr für Französisch, sondern lieber für Englisch, weil Deutsch sonst zu stark werden würde, sagen wir mal so. Und nun dieser Minister, dieser arme Minister, überschlägt sich mit seinem Englisch, was er wohl so kann, und hat ein diplomatisches Problem ausgelöst. Ich will jetzt nicht, es ist genau erläutert hier, wie das zusammenhängt. Jedenfalls hat er in einem Interview einer großen englischen Zeitschrift und auch im Fernsehen etwas über Sprachenprobleme gesagt. Und hat gedacht, er spricht das gut, aber die Engländer waren beleidigt.
Mhm.
Und haben auf ihn eingetrommelt, und dann will das erklären, was er gemeint hat, und hat wieder alles falsch gesagt, weil er das Englische eben nicht beherrscht. Und nun ist es noch schlimmer geworden. Dieser arme Minister, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Jedenfalls hat er sich dann mit hängenden Ohren zurückgezogen und so weiter. Jetzt wieder diese Frage, wir sind ja nicht gegen Englisch, aber man muss wissen, eine Nationalsprache kann man wenn man von außen das lernt, also nicht als gebürtiger Angelsachse, sondern wenn ich das von außen lerne, werde ich niemals, auch nicht nach 10 Jahren, diese Sprache wirklich in ihren Feinheiten und Nuancen beherrschen können. Und das unterschätzen viele. Und die Briten, das steht an anderer Stelle, die Briten nennen das Englisch, was in der EU gesprochen wird, also in dem Parlament EU, in Brüssel und in Straßburg, nennen die ganz offen Baby-Englisch. Ganz verächtlich, nicht? Also ein Primitiv-Englisch. Und zu Recht sicherlich, aber das mögen die Briten besser beurteilen können. Na, jedenfalls hat dieser arme Minister nun so viel Unheil angerichtet, dass er sich erst einmal zurückgezogen hat. Und ja, wir freuen uns nicht darüber, wir wollen damit nur andeuten, dass so einfach das nicht ist. Alle Welt spricht Englisch. Ne?
Ja, ja, ja.
So einfach ist das nicht.
Und das ist ja immer unser Vorschlag, wenn wir alle Esperanto lernen, stehen wir alle auf demselben Niveau.
Ja, und vor allen Dingen auf dem gleichen Niveau und der Gleichberechtigung.
Unter Gleichberechtigung.
Es ist
in der Regel ist ja. es ist nur selten eine Muttersprache für Kinder, die in solcher Familie aufwachsen. Ansonsten wären alle gleichberechtigt.
Aber es ist nicht gemeint, wenn jemand das zum Broterwerb das Englische braucht. Das ist selbstverständlich. Englisch ist nun mal die große Sprache der Welt. Aber ich muss ja nicht noch begeisterter dafür sein als die USA oder die britischen
Bürger. Es ist wieder Zeit für eine Pause, und wir haben heute österreichische und preußische Märsche.
Und wir marschieren dann noch mal eine Runde. Thank you.
Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio 88,0, heute mit unserer Sendung Quer durch die Esperanto-Welt. Ich bin bei der deutsch-österreichischen Fachzeitschrift Esperanto Aktuell. Dort ist ein Hinweis auf den nächsten Kongress. Und zwar der 87. Deutsche Esperanto-Kongress findet in Kaiserslautern statt. Wird also vom Land Rheinland-Pfalz, er wird von Rheinland-Pfalz organisiert, er findet gemeinsam mit dem französischen Esperanto-Kongress statt. Ich glaube, das ist so das erste Mal, diese Gemeinsamkeit.
Nein, das ist schon öfter gegeben. Aber nochmal zur Unterscheidung, der Deutsche Esperanto-Kongress wird vom Deutschen Bund organisiert, aber es ist immer ein locker Komitat, ein Ortskomitat.
Hier steht, und das wird von Rheinland-Pfalz
organisiert. Ja, natürlich. Ja. Aber eben, es ist aber eine Sache, die der Deutsche Esperanto-Bund verantwortet. Aber mal weiter.
Ist nicht so wichtig. Ja. Durch die Zusammenlegung der beiden Kongresse und die Lage der Kongressstadt ist mit vielen Besuchern nicht nur aus Deutschland und Frankreich zu rechnen. Das Anmeldeformular findet man hier in der Zeitschrift und das ist also gelebte Esperanto-Praxis, dass sich zwei Länder gemeinsam zu einem Kongress treffen. Das ist nicht so selten und üblich. Ja, ich habe dann noch einen weiteren kurzen Beitrag, nämlich die gelebte Freundschaft mit Esperanto. Am 19. Juni 2009 flogen Alfred Engroff und seine Tochter Ulrike aus Walterstadt nach England, wo die Taufpatin von Ulrike ihren 100. Geburtstag feierte. Sie lebt in einem Altersheim in Manchester. Die beiden sind nicht verwandt mit der Jubilarin und trotzdem ist sie Taufpatin. Wie kam das überhaupt zustande? Alfred lernte im Winter 1947-48 Esperanto. Um seine Sprachkenntnisse auszuprobieren, besuchte er 1950 den Esperanto-Kongress in Konstanz, wie auch 420 andere junge Menschen aus 21 Ländern. Man muss sich mal überlegen, das war kurz nach dem Krieg.
Ja.
Dort kamen die...
Es gab noch gar kein Deutschland wieder.
Und dort kamen gegebenenfalls auch die ehemaligen Feinde zusammen.
Ja.
Ne? Ja. Die Verständigung klappte auf Anhieb und es war ganz leicht, mit den Angehörigen der ehemaligen Feinstaaten Deutschlands ins Gespräch zu kommen. Ja. Wird hier geschrieben, ja. Das war natürlich schön. Und aus diesen Freundschaften hat sich eine Freundschaft mit einer britischen Esperanto-Freundin entwickelt. Sie haben sich dann auch gegenseitig oft besucht und als dann Alfred Engroff schon verlobt und jung verheiratet war, hat eben die Freundin aus England gesagt, wenn ihr Kinder bekommt und es ist eine Tochter, dann möchte ich gerne Patin sein. Ja, liebe Leute, das ist auch so geworden. Das erste Kind der beiden Eheleute war eine Tochter. Die englische Esperanto-Freundin kam zur Taufe und heute, also jetzt hier 2009 im Juni, wurde diese Taufpatin aus England 100 Jahre und dann ist der Vater mit seiner Tochter wieder dorthin gefahren, um die Frau zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Das ist ein schönes Beispiel für die gelebte Esperanto-Freundschaft. Ich habe noch, was ist das, Seite 15, Berlin. Eins habe ich noch aus dem Heft Esperanto Aktuell, mal sehen, was das ist. Ach so, es gibt nicht nur deutsche, französische oder Weltkongresse, es gibt auch einen asiatischen Kongress in Ulaanbaatar, also in der Hauptstadt der Mongolei. Und jetzt haben sich schon Esperanto-Freunde für das nächste Jahr bereit erklärt, Reisen aus Mitteleuropa, Westeuropa dorthin zu organisieren. Entweder über Leningrad, Moskau, Irkutsk oder über Berlin, Moskau, Irkutsk. Und von Irkutsk nach einem längeren Aufenthalt dann nach Ulaanbaatar. Und in diesen Großstädten, sowohl in Leningrad, in Moskau und Irkutsk, gibt es dann für die Esperanto-Freunde, die mitfahren wollen, auf der Translip bis Irkutsk, gibt es in diesen Städten auch Aufenthalte, wo man Sehenswürdigkeiten sich ansehen kann. Und in Irkutsk gibt es einen längeren Aufenthalt mit einem Pfad zum Baikalsee und dann geht es weiter in die Mongolei.
Übrigens, Leningrad heißt das kurzum wieder, hat seinen rechtmäßigen Namen.
Ja, Entschuldigung, hier steht ja auch St. Petersburg drin.
Macht der Gewohnheit.
Das ist die Macht der Gewohnheit. Das waren also meine Beiträge aus dem Heft Nummer 5, Esperanto aktuell.
Ja, ich habe noch einige so Splitter aus der Zeitschrift, aus der russischen Zeitung La Ondo de Esperanto. Sie heißt Internacia Sendependa Magazino en Esperanto, also internationales unabhängiges Magazin in Esperanto. Und einige Splitter nur daraus. Die Niederländer geben in diesem Jahr eine Briefmarke, nächstes Jahr eine Briefmarke heraus zum Thema Esperanto. In Japan sind die Esperanto-Freunde zusammengekommen zum japanischen Esperanto-Kongress. Dort waren auch Deutsche, unter anderem Professor Dr. Sachs. Das ist ein Parasitologe, der in der Serengeti tätig gewesen ist, über viele Jahre mit seiner Frau in Afrika. Es war auch ein anderer, Dr. Klemann aus Deutschland dabei, der einen Film vorgeführt hat, den er selber produziert hatte, die Tagebücher des John Rabe. Das war ein deutscher Diplomat oder Wirtschaftsmann in China, eigentlich ein Nazi, der aber viele tausend Menschen gerettet hat. Er hat dort riesige Hakenkreuzfahnen ausgespannt und gesagt, das ist neutrales Territorium, das darf nicht bombardiert werden, und hat dadurch 1937 sehr viele Chinesen gerettet. Es gab auch andere da, ein Kanadier hat Vorträge gehalten, aber das über den japanischen Esperanto-Kongress. Die Koreaner, auch eine sehr, in Südkorea natürlich leider, eine nordkoreanische Esperanto-Bewegung ist sehr isoliert. Die Koreaner sind auch zusammengekommen, haben für ihren Esperanto-Verband eine neue Strategie erarbeitet. Und zwar gibt es auch in Korea ein Unbehagen über die, sagen wir mal, Anglifizierung. Sie mögen das gar nicht mehr so sehr. Und es gibt also außerhalb der koreanischen, also in der Zivilbevölkerung, schon gewisse Tendenzen, wieder zurückzugehen. Wir sind Koreaner, unsere Kultur, unsere Sprache und so weiter und so weiter. Aber das hat jetzt mit Esperanto wenig zu tun, nur so viel, dass die Koreaner ihre neue Strategie erarbeitet haben. Sie haben eine große, breite Ausbildung angefangen für Esperanto-Kurse an den Universitäten und Hochschulen. Oder Afrika, Benin, machen Kurse und machen auch Treffen, obwohl diese Menschen ja in Afrika, in den meisten Ländern zumindest, denen das nicht so sehr gut geht. Oder in China. China hatten wir schon ein paar Mal hier am Wickel. In China gibt es eine sehr ernstzunehmende neue Esperanto-Bewegung, die also nicht mehr so rein politisch auf Mao Zedong ausgerichtet ist, wie vor 20, 30, 40 Jahren, sondern eine selbstbewusste Esperanto-Bewegung, die in den verschiedenen Gebieten Chinas sehr aktiv und sehr erfolgreich ist. Und sie bemühen sich sehr um die Esperanto-Ausbildung und bitten auch sehr viele Esperanto-Lehrer aus dem Ausland, ihnen Esperanto beizubringen. Und ich weiß, durch Pasporta Servo hatten wir schon öfter mal in unseren Sendungen erwähnt, dieser Übernachtungsdienst, der hat also jemanden aus Nigeria, die sprechen dort Englisch, ein sehr gutes Englisch, und Esperanto-Sprache natürlich, kam dann zu uns und er war auf der Durchreise nach China und er wird dort oder hat inzwischen angefangen, dort Esperanto an einer Universität zu unterrichten. So, also die Chinesen rappeln sich auch zusammen. Sie machen übrigens ein wunderbares Internetprogramm und das ist staatlich. Das ist eines der wenigen Staaten, die offiziell Esperanto in der Präsentation des Staates anwenden. Das macht nur China, das macht Kuba, das macht Vatikan und auch andere, aber relativ wenig Staaten noch zurzeit. Interessant ist auch England, in Großbritannien. Da wird nämlich das Esperanto verwendet als Brückensprache. Man nennt das aber nicht Esperanto, weil das so nicht ihm geht sozusagen. Man nennt das Lanchilo. Ich weiß gar nicht, René, wie sagt man das auf Deutsch, Lanchilo? Werkzeug zum irgendwas. Und zwar lernen sie erst Esperanto und dann Chinesisch, weil richtig vom Englischen ins Chinesische das sehr schwer geht. Aber dadurch, dass Esperanto so übersichtlich ist und eindeutig ist und präzise ist, kann das Esperanto das Chinesische besser nachempfinden.
Ja, vielleicht auch ein Katalysator. Nicht?
Ja, vielleicht, aber
einer, der ermöglicht, dass man eine ganz bestimmte Sache in einer ganz bestimmten Art und Weise in eine Richtung
bringt. Ja, das stimmt, ja.
Lanchilo.
Ja, kann man gar nicht übersetzen. Nee. Jedenfalls klappt das wunderbar in Großbritannien. Das ist aber ein sehr lang angelegtes Experiment. Ja, dann ich sage einfach mal so weiter. Es gibt in Serbien wieder eine Esperanto-Bewegung, die hatten ja auch vor 10 Jahren noch Krieg und mussten sich auch wieder berappeln und betütteln. In Kalifornien, also USA, West-USA, eine sehr tolle Esperanto-Bewegung, auch in den verschiedenen, auf den Inseln, Hawaii zum Beispiel, machen die da was. Und da war übrigens ein Pole, der Andrzej Dziombowski, ein Reiseexperte, der hat ein Reisebüro in Bromberg, in Bydgoszcz, und bereist mit diesem Esperanto-Reisebüro, also er selber ist der Chef davon, aber seine Busse und andere Busse, was ich, wie er fliegt und fährt und macht, durch die ganze Welt, das ist manchmal unwahrscheinlich, was dieser Mensch aufstellt. Und er war eben auch in den USA und hat es verbindet das immer mit Esperanto. Wenn der also auftaucht mit einer Reisegruppe 40 Mann und dann ab hier steht eben San Francisco oder Hawaii oder Fidschi-Inseln oder Sumau und so weiter, Tonga, ist er eben dort auch mit Esperanto in Verbindung. Ja, dann gibt es auch wieder in Russland, die machen nächstes Jahr einen neuen Esperanto-Kongress, nun habe ich es verblättert, das ist in Petersburg, aber die Regie sagt mir, bevor ich das erzähle, machen wir erstmal Musik.
Ja, es gibt wieder nicht russische, keine russischen Märsche, sondern österreichische oder preußische Märsche heute.
Ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. An den Mikrofonen René, Werner und Werner. Wir sind jetzt bei einem Mosaik der Veranstaltungen und der Neuigkeiten des Esperanto-Lebens in der Welt. Und im nächsten Jahr, 2010, findet in St. Petersburg der russländische Esperanto-Kongress statt. Die russische Esperanto-Bewegung hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ich erinnere noch einmal, vor 120 Jahren entstand Esperanto, nach wenigen Jahren in Russland verboten. Dann gab es Ende des Krieges, also des Ersten Weltkrieges, eine aufblühende Esperanto-Bewegung, bis Stalin an die Macht kam, in den 20er, 30er, Anfang der 30er Jahre. Dann wurde Esperanto wieder verboten. Und in der Sowjetunion unter Stalin wurde die gesamte Esperanto-Elite ermordet, in den verschiedenen Konzentrationslagern, und jeder, der mit dem Esperanto in irgendeiner Weise führend zu Gange war, vom Gruppenleiter bis zu alle möglichen Vorstände und Wissenschaftler, die sind alle umgebracht worden. Der Einzige, der das mit überlebt hat, war ein gewisser Professor Podkamina, der dann unter anderem vor Jahren mal in der DDR war. Der russische Kongress ist der 26. Wie die das gezählt haben, weiß ich nicht. 100 Jahre jedenfalls ist die russische Esperanto-Bewegung aktiv. Die sagen ja nicht russisch, sondern russländisch. Russia. Mhm. Russia Esperanto Movado. Das heißt ja, die Deutschen sind da ein bisschen bequem. Denn russländisch bedeutet ja nicht, dass das alles Russen sind. Das ist ja ein Unterschied. Das ist einmal der Staat und einmal die Nation. So, die machen also Folgendes. Sie haben eine Menge Kultur. Das ist so bei den slawischen Völkern üblich. Sie machen sehr viel Kultur, Theater, Vorträge, Exkursionen, Presseinformationen, also Pressekonferenz und so weiter und so weiter. Und sie werden natürlich sich organisatorisch auch unterhalten. Ja, wir blättern mal weiter in dieser schönen, interessanten Zeitung aus Russland. Da wird über Monato, wir haben ja nicht nur eine, wie soll ich sagen, unabhängige Esperanto-Zeitschrift, die sich mit in Esperanto mit allen möglichen Dingen beschäftigt, auch eine Zeitschrift, die Monato heißt, die hat auch mit Esperanto nur insofern etwas zu tun, dass sie Esperanto für die Politik nutzt, und zwar immer für heiße Themen, so nicht in Form der Zeitschriftzeitung mit den großen Buchstaben, sondern dass sie wirklich Themen anspricht, die sonst nicht in der Gesellschaft angerührt werden dürfen, weil wir in Deutschland natürlich auch jede Menge Tabus haben, trotz Demokratie. Jedenfalls diese Zeitschrift feiert so eine Art Geburtstag. Sie ist also 40 Jahre alt. Und ich dachte schon etwas zu diesem Esperanto-Zentrum in Bialystok. Das ist also ein wunderschönes Foto über dieses Zentrum, das in diesem Jahr eröffnet wurde. Und und ein langer Artikel, der sich sehr ausführlich damit beschäftigt, was jetzt in Ostpolen alles so passiert. Dann ist es ja immer wie ein Impuls. Der Weltkongress in diesem Jahr war der Anstoß, und dann gibt eins nach dem anderen. Wenn so ein Kulturzentrum da ist, muss das auch weiter mit Leben erfüllt werden. Also wird sich Bialystok in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, zu einer Art osteuropäisches Esperanto-Zentrum herausbilden. Das steht in diesem Artikel dann auch weiter drin. Ja, Werner, hast du noch was?
Ja, ich habe noch zwei kleine Sachen. In unserer Zeitschrift ist auf der vorletzten Seite oben eine große Überschrift: Esperanto-Buchversand Dr. Wolfgang Schwanzer. Liebe Hörer und Hörer, für diejenigen, die sagen, ach, Esperanto hat sich ja nicht durchgesetzt. Sich alleine kann es nicht durchsetzen. Es müssen immer Menschen dahinter stehen. Und hier stehen Menschen dahinter, die Bücher veröffentlichen in Esperanto. Und da sitzt zum Beispiel hier auf unserer letzten Seite, vorletzten Seite, 17 neue Titel. Und wenn Sie andere Zeitschriften haben, meinetwegen die Zeitschrift von UEA, vom Esperanto Weltbund, da finden Sie jeden Monat so eine Liste. Wiederauflagen, Neuerscheinungen. Aber auch in der Zeitschrift, die Werner Fennig eben hier in der Hand hatte, steht auch drin. Bestellbare Bücher, da stehen auch 15. Und dann kann man nicht sagen, Esperanto hat sich nicht durchgesetzt. Nein. Mehr im Stillen, für viele gar nicht bemerkt und überhaupt nicht bekannt, geht es seinen Weg. Und ich habe noch eine Überraschung erlebt, und zwar heute. Ich hatte für unsere letzte Sendung damals im November mal ausdrucken wollen, weil wir darüber gesprochen haben, die 16 Regeln des Esperanto. Die Grammatik hat nämlich nur 16 sehr kurze Regeln. Habe ich damals auch gefunden im Internet und ausgedruckt. Und heute, als mir das Blatt wieder in die Hand fiel, sehe ich mal, wo habe ich das eigentlich hergenommen? Da steht www.maikopf.de/index. Naja, was ist denn das? Welchen Zusammenhang hat das mit Esperanto? Ich habe also diese Seite Maikopf extra aufgerufen, nicht diesen Rattenschwanz, der nach hinten nachher noch diese 16 Regeln gebracht hat. Und mit Mal stehe ich vor der Netzseite einer Rechtsanwaltskanzlei in Erfurt. War natürlich zuerst mal erstaunt. Tja, was Esperanto? Na, es war nicht ganz so, wie ich gedacht hatte, dass sie sich nur mit Esperanto befassen. Nein, sie haben 5 Rubriken auf ihrer Seite und als letzte Rubrik Welt der Sprachen. Also sitzen auch in dieser Kanzlei einige Freunde, die sich mit Sprachen befassen, gegebenenfalls auch mit Esperanto, aber das wissen wir nicht. Sie haben also auf ihrer Netzseite eine Rubrik Welt der Sprachen, und in denen Auf diesen Netzseiten findet man nicht nur etwas über Esperanto, sondern auch allgemein über Sprachen, dann auch über Plansprachen und speziell unter den Plansprachen auch über Esperanto. Und das war eigentlich für mich eine Überraschung. So, das wären eigentlich meine Beiträge für heute. Wir könnten wieder eine Musik spielen, ja, René?
Ja.
Wieder einen schönen Marsch, hoffe ich.
Ja, Nummer 5, ne? Dann wollen wir mal marschieren, aber wir sitzen dabei still.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Onto Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Internet finden Sie uns unter www.esperanto-nb.de. Wir bringen Informationen über die Esperanto-Welt, die ist ja groß. Nächstes Jahr, 2010, findet der 95. Esperanto-Weltkongress in Havanna, Kuba statt. Im Juli, Mitte Juli. Da soll es sehr warm sein. Einige Esperanto-Freunde aus Neubrandenburg bereiten sich schon vor. Das Kongressthema ist übernommen von der UNO und von der UNESCO. Die La Internacia Jaro della Intercomprenigio de Culturoi, das internationale Jahr der Verständigung der verschiedenen Kulturen. Und das ist also das Kongressthema. Man wird in einem wunderschönen Palast das haben, im Palast der Konversationen. Und da findet also der Kongress statt und dann wird auch organisiert, was da so alles passiert. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, es gibt auch einen Kinderkongress, wo also die Kinder, die müssen Esperanto können, die Lehrer werden zusammenkommen und verschiedene andere Fachgruppen. Die Anmeldung der Teilnehmer beginnt so jetzt erst, ist noch nicht allzu viel passiert. Dann eine zweite Information, wir sind sehr stolz, dass seit 1959, also seit 50 Jahren, Radio Warschau oder Radio Polen, jetzt heißt es Radio Polonia, bringen also täglich Esperanto-Sendungen und dazu gehört also sehr viel Kraft, diese Sendungen zusammenzustellen, zu bringen. Es gab ja auch, also bestimmte Regierungsvertreter waren ja sehr gegen Esperanto, fast rassistisch vorgegangen. Aber die internationale Esperanto-Bewegung hat sich solidarisch zu ihrem Sender verhalten und die internationalen Proteste haben also das nochmal zurückgedreht vor ein paar Jahren. Na jedenfalls passiert also so viel, dass jeden Tag Radio Warschau in Esperanto sich meldet. Sie bringen natürlich über Polen, das ist ja eine staatliche Institution, aber sie bringen auch sehr viel über die Esperanto-Bewegung. Interessanterweise, die Chefredakteurin, es sind ja mehrere, die da zusammenwirken, diese junge Frau war, bevor sie Chefredakteurin war, in dem Jahr wurde sie erst Chefredakteurin, war sie in Neubrandenburg. Wir haben sie empfangen und haben sie durch unsere schöne Heimat, die Gabi, die war also hier und die wird sich an uns, denke ich, immer sehr gut erinnern. Wir waren in Neustrelitz, wir waren in Pragsdorf, wir waren in Neubrandenburg, Ich weiß gar nicht, wo wir noch die beiden.
Ja, ich habe sie ja 2 Stunden durch nach Brandenburg gefahren.
Ach, richtig, so.
Und habe mit ihnen Mittag gegessen draußen in Hellfeld.
Ja, siehst du, hat jeder was gemacht. Mhm. Ja, noch eine andere Sache aus Holland oder sagen wir mal aus Europa. Wir hatten mal einen Esperanto-Weltvorsitzenden, der ist schon vor längerer Zeit gestorben, aber in diesem, im nächsten Jahr wird er 100 Jahre. Und aus diesem Anlass gibt es jetzt wieder Bücher, CDs, Filme. Der hieß La Penna, Professoro La Penna, und war eines der, ein Jugoslawe übrigens, ein Kampfgefährte von Tito. Tito, der damalige General und Marschall, war ja auch ein Esperanto-Freund, der hat ja auch fließend Esperanto gesprochen. Und dieser La Penna war also ein Kampfgefährte, ein Partisan, hat dann Jura studiert und er wurde dann lange Jahre, war er der Chef des Weltbundes. Der hat nur Geburtstag und der konnte wunderbar Esperanto sprechen. Ein Rhetoriker erster Güte.
Ich habe da auch gelesen, auf Flotube gehen bis ein paar Videos.
Und ganz toll, für Esperanto-Freunde ist es also hochinteressant, was da sich so abspielt. Und er gilt wirklich als ein Redner, ein erstklassiges.
Er hat die erste Rhetorik erfunden, oder wie?
Ja, er hat das Buch geschrieben, Esperanto Rhetorico. Hier die Parolas in Esperanto alla Publico. Und es gibt so viel, wir können gar nicht alles auf einmal erzählen. Es gibt das internationale Festival, die in diesem Jahr noch zusammenkommen, und zwar in Bayern, in Nördlingen, in Deutschland. Und das findet statt vom 27. Dezember, also kurz nach Weihnachten, bis hinein in das neue Jahr. Und da sind schon aus über 20 Ländern Teilnehmer angemeldet. Internationale Festivalo, und zwar über den Jahreswechsel. Interessant ist einerseits hohes Niveau der Sprache, aber gleichzeitig sind dort Kinder, Jugendliche, Familien, alles da. Und zwar ist das diese Internetbewegung, die Esperanto-Internetbewegung. Ja, René hat noch was Schönes.
Ja, ich weiß nicht, wer sich vielleicht für Schmetterlinge interessiert. In der Zeitschrift Monato, ein internationales, unabhängiges Magazin, steht ein Artikel über Schmetterlinge in den Niederlanden. Und so weiter wurden Schmetterlinge gezählt, weil man festgestellt hat, umso weniger Schmetterlinge es gibt, umso schlechter ist der Zustand der Umwelt in der entsprechenden Gegend, also auch im Garten oder so. Da haben sie einen Schmetterling wieder angefunden, der schon verschwunden war.
Das ja, man denkt immer, das sind so lächerliche Themen, aber das sind Indikatoren, also Anzeiger, wie kaputt unsere Welt schon ist.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie dieser niedliche Schmetterling auf Deutsch heißt. Hier steht Cardo Papelio, Vanessa Cardu ist lateinisch, ja.
Ja,
das ist nicht ganz so wichtig. Das können wir zurzeit nicht mehr übersetzen, denn wir müssen jetzt daran denken, schon unsere Sendung abzuschließen.
Oh ja.
Wir sind nämlich schon bei 58,5 Minuten und jetzt geht es aber ganz schnell aufs Ende zu.
Ja, ganz schnell. Und deswegen sagen wir noch schnell, wann die Wiederholung ist. Also die Wiederholung dieser Sendung ist am 6. Dezember 2009 ab 17 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist dann am 16. Dezember ab 16 Uhr. Für diese Esperanto-Welle war Werner Lehm.